Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zankstelle. Wir haben uns mal was ganz was Neues überlegt. Statt über Spiele reden wir mal über Filme oder Serien. Da haben wir ja schon so ein, zwei andere Ausnahmen gemacht, aber diesmal gehen wir so richtig in die Vollen und haben uns noch einen Gast dazu geholt. Das ist der liebe Axel. Hallo.
Hallo.
Axel, dich kenne ich über Gamers Global. Da bist du als Nischenliebhaber unterwegs und machst deinem Namen in diversen Galerien Plus, genau, und Artikeln alle Ehre. Und wir sind, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, mehr wie, auf Robin of Sherwood gekommen, die Serie, um die
Das
es heute
war
geht.
ja, das war, glaube ich, irgend so eine Newsmeldung zu irgendeinem Spiel, wo die Robin Hood-Namen auftauchten. Und da habe ich so ganz out of nowhere geschrieben: Ja, Robin Hood ist zwar ganz nett, aber hier, die Serie, die müsst ihr euch angucken. Und einen Trailer verlinkt. Und da hast du dann gesagt: Ja, das liebe ich auch ganz sehr. Und Vampiro hat sich darauf gleich eine DVD bestellt oder eine Blu-ray.
Genau,
Ja.
stimmt. Ja, richtig.
Genau.
Wir haben mindestens einen Menschen, glaube ich, bekehrt, weil er irgendwo auch geschrieben hat, glaube ich, dass er es gar ganz gut fand,
Ja, der
zumindest
hat das dann im
bisher.
Forum geschrieben, genau.
Ah,
Und
okay.
nachdem wir jetzt hier mit dem Podcast dann aufgehört haben, ja, dann werden alle, die das jetzt so hören, dann auch denken, da muss ich jetzt reinhören oder reinschauen.
Genau. Bei mir zu Hause stehen die drei DVD-Boxen. Du bist, glaube ich, besser ausgestattet.
Ja, ich habe mir jetzt im Vorlauf jetzt unserer Aufnahme, habe ich mir nochmal alle 26 Folgen mir angeguckt und ich habe mir die Blu-ray-Neuveröffentlichung angeschaut.
Ich bin neidisch.
Ja, dazu kann man ja später noch ein bisschen was sagen zu den zwei Versionen. Aber mich würde mal interessieren, wie bist du denn auf Robin of Sherwood allgemein aufmerksam geworden? Oder was ist das überhaupt für eine Serie, über die wir jetzt reden?
Robin of Sherwood ist eine britische dreistaffelige Fernsehserie, im Original 1983 bis 85 ausgestrahlt, also in Großbritannien und bei uns in Deutschland ab 1984. Bedeutet, ich war 12 und im besten Alter, als die Serie lief. Also ich habe mir die tatsächlich damals angeguckt im ZDF. 17 Uhr, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das 40 war, 17:30 Uhr, irgendwie sowas.
Weißt du noch, an welchem Wochentag die lief? Oder am
Nee,
Wochenende?
nee. Also es
Okay.
war unter der Woche, aber ich weiß es tatsächlich leider nicht mehr. Das war so der klassische Zeitpunkt für, was war es denn, Colt für alle Fälle und wie sie alle hießen. Das lief immer um den Dreh rum und immer unter der Woche.
Ach so, ja gut. Ich muss ja dazu sagen, ich bin ja Gnade später Geburt, denn 1984, als die Serie hier in Deutschland gestartet ist, da bin ich gerade mal geboren. Ja, da. Und das auch nicht im Westen, sondern hinterm Eisernen Vorhang in Chemnitz oder beziehungsweise damals besser noch Karl-Marx-Stadt. Und ich habe tatsächlich die Serie auch erst mit der DVD-Veröffentlichung 2005, 2006 irgendwann dann auch kennengelernt. Das war so
Das.
die Zeit, als man ständig Serien kaufte, die irgendwie auf DVD erschienen, die irgendwie interessant erschienen. Da gab es noch kein Netflix, da gab es noch kein Streaming, da gab es nur DVDs.
2006, das ist echt lange her, ja.
Ja,
Also
das.
vor allem, ich habe die Serie mir zum ersten Mal gekauft, als ich in Großbritannien dann war und mir die Videokassetten von den ersten beiden Staffeln gekauft habe. Das besitze ich leider nicht mehr, aber habe ich dann aus England dann halt wieder mit nach Hause geschleppt und die sind natürlich etwas größer und schwerer gewesen
Ja,
als die
das müssen dann
DVDs.
ja. Also das müssen ja, also das waren ja dann ja 13 Folgen. Ich gehe mal davon aus, pro Video zwei Folgen, ja. Also so 2 Stunden, ja, das kann man sicher dann ausrechnen. Das müssen dann 6, 7 VHS-Kassetten gewesen sein.
Ich glaube, es waren 6 Stücke, aber ja. Ich war so glücklich, das damals gesehen zu haben, weil ich die Serie danach, nach dieser Erstausstrahlung, tatsächlich nicht mehr gesehen hatte, bis dann halt die Videokassetten in England mir vor die Flinte sprangen. Und es war so schön, die wiederzusehen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber wie bist du denn dann 2006 auf diese Serie gestoßen?
Ja, ich habe das damals auf irgendeiner Homepage, da, ich weiß nicht, das war damals irgendeine Homepage, da ging es um Serien, die auf DVD erschienen. Ne? Das war ja damals, da gab es ja noch viel mehr Homepages als heute. Ja? Und die hatten da immer so eine, ja, Übersicht, und das war so eine Kurzbeschreibung, weiß ich nicht, so Fantasy-Serie aus den 80ern. Und da habe ich dann irgendwie noch gelesen, Musik von Clannad. Und über Clannad hatte ich dann das Interesse, weil Clannad, ich höre die Band seit den 90ern. Ja? Und habe ich mir überlegt, okay, wenn die da die Musik gemacht haben, dann, ja, ich weiß nicht, ich habe einfach bloß da gelesen, die Musik kommt von Clannad, und ich habe es gekauft.
Ja, das
Das
ist mal
ist.
eine Begründung. Okay. Und du kannst die
Und
Musik von der Serie aber vorher noch nicht. Ich meine, so riesig ist das Werk von Kleiner doch nicht, oder?
die Musik, die kannte ich dann, die habe ich dann wieder, also die habe ich dann ja wiedererkannt, weil die
Okay.
haben das ja dann immer wieder bei so Live-Auftritten danach ja immer wieder Medleys und sowas
Ja.
gespielt. Aber ich habe das dann nie mit irgendeiner Serie oder so in Verbindung gebracht.
Dann würde ich mal vorschlagen, wir springen kurz in medias res und erzählen, welche Art von Serie das eigentlich ist. Und dann schweifen wir wahrscheinlich ein bisschen ab. Du hast schon gesagt, Fantasy. Wie passt jetzt Robin Hood und Fantasy zusammen? Es ist eine Serie, die tatsächlich die christlichen Wurzeln Englands und die heidnischen Wurzeln oder Paganismus, wie auch immer man das nennen möge,
Ich
diese Wurzeln,
denke, heidnisch ist schon das ganz
ja.
richtige Wort. Ja.
Ja, das zusammenbringt und eben mit der Legende von Robin Hood mischt, was für mich damals ein unglaublicher Wow-Effekt war. Sowas kannte ich nicht. Mein Robin Hood war halt immer Errol Flynn aus diesem alten Film und dann, ja, kam das hier plötzlich. Und es sind alles recht junge Kerle und zusätzlich kannte ich keinen einzigen von den Schauspielern. Das mag jetzt aber auch damals meinem Alter noch geschuldet gewesen sein. Also ich konnte mich voll damit identifizieren, weil ich nicht gesagt habe, ah, das ist, keine Ahnung, sag mir einen bekannten Schauspieler der 80er. Ist egal. Ja, die Serie, wie gesagt, ist von 1983 angelaufen und zusätzlich zu diesem Fantasy-Anteil haben sie aber auch noch sich bemüht, ziemlich reale Historie reinzukriegen. Also sie haben verortet, dass es im Jahr 1180 losgeht und spätere Ereignisse, die tatsächlich in der britischen Geschichte waren, tauchen auch in dieser Serie immer wieder auf. Das finde ich sehr, sehr gelungen. Und was du wahrscheinlich auch damals 2006 bemerkt hast, sie ist sehr dreckig. Also für eine Serie von 1983.
Dreckig? Ich weiß nicht, ich höre immer so diesen Begriff in Verbindung mit der Sache. Ich würde nicht sagen, dass sie dreckig ist. Ich würde eher sagen, sie ist authentisch. Also nicht authentisch in den heidnischen Bad, sondern in dem, wie die Serie ausgestattet ist. Das sieht man dann sehr schön tatsächlich bei der Blu-ray-Veröffentlichung. Die wurde nochmal neu geremastert vor ein paar Jahren. Und ich denke, dass also erstmal das Besondere an der Serie ist, sind erstmal die Drehorte. Da wurde nur sehr selten im Studio gedreht, sondern das meiste wurde tatsächlich in realen Wäldern gedreht und in realen Burgen. Ne? Und ich denke, das ist erstmal so das Erste, wo ich sagen würde, das hat mich damals total fasziniert, als ich es gesehen habe, weil ansonsten kennt man ja diese 80er-Jahre-Serien ja nur so, da ist dann im Hintergrund irgendein Matte-Painting und dann eine Bühne und dann
Ja.
machen die ihren Kram, ja. Aber dass man das wirklich richtig alles in Wäldern gedreht hat, das fand ich so wow, ja. Und vor allem, das sieht man jetzt auch noch mal auf der Blu-ray richtig schön. Da siehst du, also da siehst du wirklich schön die Details, und dass die halt wirklich Kleidung anhaben, die ist nicht dreckig, sondern die ist gebraucht, die ist gepflegt, die ist, also da merkst du so richtig schön, dass sich die Kostümbildner, ja, sich Gedanken gemacht haben, wie würde denn die Kleidung von so wirklich Leuten aussehen, die im Mittelalter im Wald gelebt haben? Ja, und das ist halt so im Vergleich, sag ich mal, zu anderen Robin Hood-Verfilmungen, wie zum Beispiel der BBC-Serie aus den 2000ern, da ist das schon ziemlich weit vorne in Sachen Authentizität, weil die halt nie wirklich neue oder Ja, weiß ich nicht. Also das ist keine saubere Kleidung in dem Sinne, dass sie neu ist, sondern es ist einfach gute gebrauchte Kleidung. Hier mal mit ein paar Rissen, da mal mit ein paar kleinen Flecken und da mal ein bisschen so, ja. Und das macht es richtig gut.
Ja, stimmt. Gebrauch trifft es wahrscheinlich eher. Ja. So wie, glaube ich, George Lucas sein Star Wars-Universum auch immer irgendwie den Used Look geben wollte. Das trifft es ganz gut hier, ja. Das meinte ich mit
Genau.
dreckig. Also wenn du in das Dorf reingehst, dann
Ja.
ist da halt ein Schweinekoben, der halt wirklich, also wo sich Schweine drin suhlen. Und was die Klamotten betrifft, ich weiß noch, dass ich vor ein paar Jahren diese Errol Flynn-Verfilmung nochmal angeguckt habe. Und da läuft dann halt der Alan Dale in roten Klamotten die ganze Zeit rum. Und da denkst du dir, ja, kann man machen. Im Wald ist es vielleicht ein bisschen blöd. Also so richtig leuchtend von oben bis unten rot. Und das würde unseren heutigen Helden hier halt nicht passieren, wenn da immer wieder diese Kamerafahrten gibt. Was weiß ich, unten reiten die Sheriffs Leute vorbei und dann geht die Kamera plötzlich nach oben und zeigt dir so einen Ausschnitt im Wald. Und du merkst, verdammt, da steht wirklich die ganze Zeit schon einer, den habe ich einfach nicht gesehen und das ist schon sehr cool gemacht.
Genau, also die haben halt, also man muss sich das auch so vorstellen, die haben immer so, ja, das ist so eine Mischung aus dunkelgrün und braun, aber halt alles nicht leuchtend, sondern halt wirklich das, also ich sag mal so Tarnkleidung, also Kleidung, die wirklich einen im Wald tarnt. Ja,
Genau.
genau. Und dass sie halt in dieser Zeit auf solche Kleinigkeiten geachtet haben, das fand ich, als ich das damals das erste Mal gesehen habe, das fand ich unglaublich, weil man halt nicht. Also ansonsten hat man ja immer so bei Serien fürs Fernsehen, gerade aus dieser damaligen Zeit, hat man ja immer irgendwie versucht, das Kostüm oder die Kostüme so darzustellen, dass sie unverwechselbar sind. Und das ist ja überhaupt nicht so. Man hat da mit dieser Regel gebrochen, dass die Charaktere unverwechselbar aussehen sollten.
Ja, das stimmt. Das Einzige,
Genau.
was schlecht gealtert ist, meiner Meinung nach, sind die Frisuren. Da haben sie sich dann nicht so ganz an das gehalten, was man wahrscheinlich im Mittelalter getragen hat. Da ist dann doch eher Fukuhila angesagt.
Ja, wobei heute ja auch schon wieder Vokuhila getragen wird. Ich habe heute erst wieder Frauen gesehen, die richtig krassen Vokuhila getragen haben. Also
Aua.
das kommt ja immer wieder. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, vielleicht im Mittelalter schon so. Es war einfach zu pflegen. Warum nicht? Also das Schöne fand ich dann ja tatsächlich bei Judy Trott, die ja die Lady Mary gespielt hat, die ist nur sehr, sehr selten mit offenen Haaren dort aufgetreten, sondern immer mit so einem pragmatischen Zopf, dass die halt nie irgendwie, ja, weiß ich nicht, an den Bäumen festhing oder so. Sowas fand ich auch ganz schön.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, genau. Und auf jeden Fall mal zur Story weiter. Ja, da auf jeden Fall, also es geht halt um, also es fängt halt an, ne? Wir haben den Robert of Locksley oder Robin of Locksley, er kommt nach England mit dem Lost and Much und ich glaube, ja genau, die kommen, glaube ich, von irgendeiner Reise wieder zu dieser, also zu ihrem Heimatdorf und merken dann, dass sich da so dieser Sheriff of Nottingham da breit gemacht hat. Und diese, nee, warte mal, das war
Ich
anders.
korrigiere dich einfach gerade. Die erste
Ja.
Episode beginnt nämlich tatsächlich damit, dass
Dass Locksley abgebrannt
Locksley
wurde.
abgebrannt wird. Genau. Das
Genau.
ist ein kleines Dorf. Darin gibt es halt wohl relativ viele angelsächsische Rebellen, unter anderem den Vater von Robin. Und der Sheriff lässt dieses Dorf eben 1180 abfackeln, sucht einen silbernen Pfeil, von dem ich jetzt nicht weiß, ob es das tatsächlich in irgendeiner Mythologie schon gab, aber dieser Vater von Robin, der Elric of Locksley, der ist der Hüter dieses Pfeils. Er gibt Robin bei der Flucht aus Locksley bei dem Müller ab, dessen Sohn Much so
Genau.
alt ungefähr ist wie Robin, und flieht weiter zu einer, ich weiß nicht, Ansammlung. Sieht aus wie Stonehenge, ich weiß aber nicht, ob Stonehenge sein soll. Gibt wahrscheinlich noch ähnliche Sachen öfter in England. Und dort wird eben Elric von Locksley dann von dem Sheriff und seinen Mannen gestellt, erschossen mit diversen Pfeilen, und der Sheriff nimmt diesen silbernen Pfeil an sich. Das ist der
Ja,
Beginn.
genau. Und dann irgendwann, glaube ich, später bekommt dann Robin dann von Hörn, den Jäger, glaube ich, dann den Auftrag, diesen silbernen Pfeil dann zu stehlen. Ne?
Genau, richtig. Genau. Also Robin und Mudge werden der Wilderei angeklagt, zu Recht. Mudge erlegt einen Hirsch, Robin und er werden dann eben von Guy of Gisborne gefangen genommen und in den Kerker geworfen und dort befreien sie sich, fliehen zusammen mit diversen Leuten, die dann eben zu ihrer Bande kommen, in den Wald und dort trifft Robin dann Hörn, den Jäger, Hörn the Hunter, der eben sagt, du sollst hier jetzt die Armen beschützen, du sollst mein Arm sein, mein, ich weiß gar nicht mehr was alles. Und er nennt ihn halt den Behüteten, the Hooded Man, sprich Robin Hood, ja,
genau.
The Hooded Man.
Genau, und das Schöne ist ja, in dieser Pilotfolge, das ist eine Doppelfolge, die geht 90 Minuten, da wird dann hinterher, also nachdem Robin dann diesen Auftrag bekommen hat, dann werden so diese ganzen Robin Hood-Klischees dann erstmal abgeratet, die man so kennt. Ne? Also von, also halt vom Turnier bis über, weiß ich nicht, irgendwelche Befreiungsaktionen. Ja, also alles, was man vorher schon mal aus Robin Hood-Filmen gesehen hat, das wird halt hier alles auch nochmal abgearbeitet, damit man später nicht mehr drauf zurückkommen muss.
Ja, das stimmt.
Ja, und auf jeden Fall da in diesem besagten Kerker, da lernt dann Robin da lernen dann Robin und Mudge dann die anderen der Bande kenne ich. Also vor allem erstmal Will Scarlet, der hat vorher seine Frau verloren, die wurde ermordet. Ja, dann John Little, beziehungsweise Little John, ich glaube, der war auch in dem Kerker.
Nee. Tut mir leid, John Little kommt dann nachher mit dem Baron.
Ach so, ja, stimmt.
Also in dem Kerker sind noch zwei andere, die nie groß eine Rolle spielen, mit dabei, aber alle anderen tauchen dann noch in dieser Folge auf.
Ja, stimmt. Little John, ich glaube, der war besessen, ne, von diesem Baron.
Genau, richtig.
Ja. Der Belem, genau, ja. Mhm. So war das, genau. Und auf jeden Fall, ja, genau. Und der Baron, der Belem, das war so das erste Mal in dieser Serie, das war halt so jemand, der konnte so Schwarzmagie und der hatte genau diese zwei Leute, Little John und Moment, wo habe ich ihn? Genau, Nasir unter seiner Kontrolle und die wurden dann auch befreit.
Mhm, genau. Little John hatte so ein Pentagramm auf der Brust. Robin besiegt ihn in diesem klassischen Stockkampf, den man eben immer erwartet zwischen den beiden, nur dass er eben dann diesmal ein bisschen anders abläuft, weil eben Little John noch besessen ist und dann wischt er ihm dieses Pentagramm ab und dann wird aus John Little eben Little John und sein Gefährte. Und Nasir kommt dann erst gegen Ende dieser Doppelfolge dann in die Bande rein.
Genau, in dem Schloss der Belem, ne? Also in diesem Castle. Er wird da, glaube ich, als Leibeigner da soll da dieses Schloss bewachen und auch er ist da halt einfach verzaubert und auch er wird dann quasi von Robin befreit und er schließt sich dann ganz zum Schluss an dem See an.
Also die ganze Doppelfolge zeigt schon alles, was diese Serie dann hat, eben dieses reale Used-Look-Ding, dann die Verbindung mit den heidnischen Bräuchen, Christentum, mit Bruder Tacken auf der einen Seite und dem Bruder des Sheriffs von Nottingham, das ist der Abt der Gegend, der natürlich nichts anderes vorhat, als ständig nur Land, Land, Land auch zusammenzuraffen und dann eben noch der Schwarzmagie, die immer wieder mal in den späteren Folgen auftaucht, jetzt nie durchgehend da ist, aber schon immer wieder mal kommt.
Genau, also vor allem dann in der dritten Staffel, genau. Aber ja, und auf jeden Fall dann ist es quasi so, also man kann sich dann die Serie so vorstellen, zum einen sind das dann so ja Case of the Week Folgen, also du hast halt in jeder Folge eine abgeschlossene Handlung, nicht? Also zum Beispiel irgendein Kaufmann, zum Beispiel in der zweiten Staffel, da gibt es einen jüdischen Kaufmann, der Hilfe braucht oder ganz oft ist so, dann ist sag mal, also ganz oft geht es dann darum, dass halt der Sheriff of Nottingham irgendwie Druck vom König bekommt und jetzt endlich mal diesen Robin Hood fangen soll oder so. Und das klappt dann immer nie.
Ja.
Genau, also es gibt da immer wieder so diesen Wettstreit zwischen Robin und dem Sheriff of Nottingham, der übrigens ganz wunderbar von Nicolas Quaise da dargestellt wird. So, ja, also nicht unbedingt böse, sondern mehr so durchtrieben und auch Ja, mit ein bisschen Overacting auch.
Ja, definitiv, aber es funktioniert. Also der ist, wie du schon sagst, nicht der Böse. Er hat, wenn er von oben Druck kriegt, gibt er den weiter und will einfach, man hat so das Gefühl, er will eigentlich nur seine Ruhe haben
Genau,
und ja,
da wird
klappt
er
halt
in
nicht.
Ruhe, ja genau, da will er in Ruhe sein Schloss da, weiß ich nicht, terrorisieren, ja nicht terrorisieren, aber da will er einfach in Ruhe leben, ja. Und die arme Sau in der ganzen Serie, das ist tatsächlich Kai of Gisborne, weil
Ja.
er bekommt den ganzen Druck am Ende ab.
Genau.
Ja, es gibt dann ja auch verschiedene Folgen, wo dann der Kai of Gisborne dann ja auch versucht, sich da so loszureißen von dem Sheriff und auch immer mal wieder versucht, ihn zu verraten. Und das ist so eine ganz interessante Dynamik, die da im Laufe dieser drei Staffeln zwischen den beiden entsteht.
Also, sobald er die Chance sieht, wegzukommen oder voranzukommen, verrät er den Sheriff eigentlich regelmäßig.
Ja.
Aber es klappt halt nie. Und ja, warum auch immer, der Sheriff lässt ihn dann bei sich. Vielleicht, weil er denkt, naja, jetzt ist er dann unter meiner Fittiche, jetzt habe ich ihn dann in meiner Hand. Aber nee, beim nächsten Mal verrät er ihn halt wieder.
Das ist so, weiß ich nicht, so die können nicht miteinander, die können aber auch nicht ohneinander, so eine
Ja.
Hassliebe so ein bisschen. Und das finde ich ganz interessant so in dieser Dynamik, weil
Ja.
man merkt schon auch, wenn zum Beispiel der Guy of Gisborne weg ist, merkt man schon so auch eine gewisse Einsamkeit dann in diesem Schloss. Also klar, der Sheriff, der hat dann auch noch seine ganzen Bediensteten und so, aber mit denen versteht er sich alle nicht so gut als wie mit diesem Guy.
Also
Also, ja.
gut verstehen im Sinne von, dass er ihn rumschickt, aber ja, irgendwie ist das dann doch immer sein Vertrauter.
Genau. Und ja, auf jeden Fall, wie gesagt, zu den Storys, da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht allen
Nein, 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 nein.
einzeln erzählen, oder?
Nein, nein. Ich möchte nur rausgreifen, dass es auch mal eine Folge über die Kreuzritter beziehungsweise dann über die Tempelritter gibt. Das zu einer Zeit, wo sich noch keiner groß für die Tempelritter interessiert hat. Es gibt am Ende der ersten Staffel eine hervorragende Folge über Richard Löwenherz, weil
Ja,
natürlich auch
das ist
das
super.
abgefrühstückt wird, dass der König dann wiederkommt und ja dann alle wieder
Genau.
eben nicht mehr Outlaws sind. Und die Folge spielt halt mit diesen Erwartungshaltungen. Ah, Richard Löwenherz ist ja der Gute.
Ja,
Ist
genau, der kommt
hervorragend.
dann in den, ja, genau, der kommt dann in den Wald, ja, und der lernt dann die Outlaws kennen und dann sagt er, wow, ihr seid ja alle ganz nett und so und ich lege hier mein Wort für euch ein und der Robin, der fällt voll auf die herein, während zum Beispiel dann der Will Scarlet sagt, na, der ist mir nicht so ganz geheuer, pass mal auf, ja, und da kommt's dann fast schon zu einem Streit, ja. Und Robin sagt, nee, den kann ich vertrauen und das ist ja unser Ziel, hier nicht mehr irgendwie als Geächtete durch den Wald zu laufen, ja. Und ja, und dann, ja, geht er, glaube ich, mit denen in das Schloss vom Sheriff, ja, und dann muss er dann feststellen, ja, das ist genauso ein Arschloch wie alle anderen auch.
Genau, richtig. Am Schluss geht es immer doch immer nur um die eigene Macht und Geld zusammenzuraffen für den nächsten Kreuzzug oder halt für sich selber.
Ja, und aber der verschwindet dann relativ schnell aus der Serie und sein Bruder übernimmt dann die
Genau. Also er
Rolle,
stirbt am Anfang, also ich glaube, man sieht ihn nicht, es wird nur thematisiert, dass er am Anfang von Staffel 2 stirbt, was
ne?
auch wieder in den zeitlichen Rahmen passt, weil
Okay.
Richard Löwenherz irgendwo um 1199 gestorben ist und dann eben Johann Ohneland da übernimmt. Also Prinz John wird dann eben der König. Ja, auch
Ja,
das passt
genau.
alles super.
Ja, und der wird vorher, glaube ich, noch als Bruder eingeführt. Da war vorher der Prinz, genau, sein Bruder. Und er wird dann der König. Und das ist dann genau der, der dann halt den Sheriff immer so viel Druck macht. Ja, und wie ist das jetzt mit Robin? Und wann bekomme ich ihn endlich oder so? Ja,
Ja,
und
genau.
es gibt dann ja auch ein paar Folgen, da kommt er dann ja selber in die Serie und weiß ich nicht. Und das ist dann immer auch sehr lustig, wie dann plötzlich dieser Sheriff, der vorher immer so selbstherrlich und halt so den großen Macker macht, dann plötzlich so, ja, my Lord,
Ja.
und dann ganz unterwürfig ist. Und das ist so herrlich, das ist so witzig auch.
Aber sobald er ihm den Rücken zudreht, eine Grimasse schneidet. Also der ist, ja, der Sheriff macht das toll. Das ist
Genau, welche Folge mir besonders gefallen hat, ich weiß nicht, ob das, ich glaube, das müsste jetzt schon die dritte gewesen, also in der dritten Staffel gewesen sein. Nee, ich glaube, nee, das war auch in der zweiten Staffel, und zwar mit diesem Kloster, ja, mit diesem Kloster, wo halt Frauen da dieses Kloster betreiben und dann nach außen hin so halt diese gut christlichen Klosterdamen sind und dann aber in ihrem eigenen, also dann intern, halt den Teufel anbeten und da so einen richtig schönen Teufelskult da drin etabliert haben. Das ist auch so eine ganz wunderbare Episode, finde ich. Ja. Ich glaube, das ist die Doppelfolge von der zweiten Staffel, ne?
Ich glaube, das war dieses Die Hunde Luzifers.
Genau, ja.
Kann das sein?
Ja, das kann sein.
Ja, also das ist auch toll, wo sie dann die Schwerter dann alle haben wollen. Ja, es lohnt sich meiner Meinung nach. Alte Serie hin oder her, es lohnt sich auf jeden Fall, das Ding zu gucken. Ja, die ist wirklich toll.
Ja, genau. Und dann haben wir, und dann gibt es dann auch noch so Figuren wie König Artus, die noch mit reinkommen und ganz viele auch historische Figuren oder Figuren aus anderen Sagen. Was ich zum Beispiel sehr cool fand, das war in der dritten Staffel, die hatten da noch eine Figur, eine andere Sagenfigur, der so ein Adler war, den es halt wirklich, also wo es wirklich auch Sagen gab. Mhm. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, den habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, der auf jeden Fall aber auch so eine Adlerfigur wie Robin Hood war und dass sie auch sowas reingeschrieben haben, weißt du?
Mir fällt gerade auch nicht ein, wie er heißt.
Du weißt aber, welche Folge ich meine.
Ja, aber es fällt mir überhaupt nicht ein gerade. Nee. Muss ich also ich weiß, was du meinst, aber ich krieg weder Namen noch Folge gegriffen.
Auf jeden Fall, dann war es auf jeden Fall so, dass nach zwei Staffeln, die war auch sehr erfolgreich und vor allem, die waren sauteuer, diese Serie. Ja. Also ich habe mir mal die Zahlen rausgeschrieben, zumindest die ich finden konnte. Die lief in England, lief die auf irgend so ein ITV-Center oder halt damals noch HDV, ja. Und das war so ein kleiner Center. Die hatten eigentlich viel, viel kleinere Produktionen. Und deswegen hatten die sich mit einer Produktionsfirma namens GoldQuest zusammengetan. Und GoldQuest, die hatten so, glaube ich, die Hälfte oder drei Viertel der Kosten übernommen und das waren zum Beispiel für die ersten zwei Staffeln waren das um die 4 Millionen Pfund. Also ja. Für 13 Folgen, das ist ordentlich. Und auch für die dritte Staffel, da hat GoldQuest auch nochmal 4 Millionen Pfund übernommen.
Wobei man fairerweise dazu sagen muss, die dritte Staffel alleine hat dann 13 Folgen und genau. Die erste und zweite zusammen hatten 13 Folgen. Also ja. Man hat für die 4 Millionen für die dritte Staffel dann schon nochmal Gegenwert bekommen, aber ja, es ist schon wahnsinnig viel Geld für die damalige Zeit gewesen.
Genau, also jetzt mal als Vergleich habe ich mir auch rausgeschrieben, so eine Doctor Who-Folge damals, ne? Also mit Colin Baker, der sechste Doktor, ja, die ja auch von 84 bis 86 lief, also ein ganz guter Vergleichsraum. Da haben, also das wird so kolportiert, dass die so 90.000 bis 100.000 Pfund pro Folge dann zur Verfügung hatten. Also überhaupt nicht viel. Das war so der Rahmen, wo damalige Serien in England eigentlich stattfanden. Und man kann sich ja mal so, ja, das mal runterrechnen, so 4 Millionen plus noch was dann von den Jacenta, sag ich mal 5 bis 6 Millionen für so eine Staffel, runtergerechnet dann auf 13 Folgen. Das ist ordentlich.
Mhm. Ja. Allein der Außendreh bei Robin Hood muss ja die Pest gewesen sein, was die Kosten betrifft. Ich weiß nicht, ob auf der Blu-ray auch die Sachen noch drauf sind, vermutlich schon. Auf
ich
der DVD gibt es so ein paar Ausschnitte von denen, wie sie dann alle unter Schirmen stehen und immer nur aufs Ende vom Regen warten.
Genau, weil man muss ja, also man muss ja so sagen, die Locations, also die Drehlocations, die waren häufig in der Nähe von Bristol. Und wenn ihr unseren Podcast gerade hört, ja, und jetzt mal in eine Wetter-App jetzt mal Bristol eingibt, ich bin mir sehr, sehr sicher, innerhalb der nächsten Woche oder innerhalb der vergangenen Wochen hat es da bestimmt irgendwann mal geregnet, weil da regnet es sehr häufig.
Ja, das verteuert natürlich dann alles, wenn die ganze Crew nur im Regen im Wald steht. Also ja bestimmt viel Spaß.
Auf der anderen Seite, das ist dann auch ein geiler Effekt, was man auch häufig in der Serie sieht, dass man da häufig diese Wälder sieht, die sehr nebelverhangen sind. Und manchmal gerade bei dem Dorf Wickham, da siehst du dann, gut, das haben sie mit einer Nebelmaschine gemacht, aber gerade der Nebel in dem Wald, da bin ich mir hundertprozentig sicher, das war echter Nebel. Ja, echter Nebel vom Regen, der da bestimmt da so, weiß ich nicht, vorher, kurz vorher gefallen ist.
Womit sie allerdings Geld gespart haben, ist, gerade wenn man sich dann später die Kevin-Costner-Verfilmung angeguckt hat, die leben ja einfach da im Wald. Also Hütten oder sowas gibt es da nicht. Und das fand ich auch brutal faszinierend, vor allem beim Wiedersehen dieser Serie, das dann nochmal festzustellen. Bei dem Costner-Robin Hood oder auch den anderen Varianten, die ich so gesehen habe, frage ich mich jedes Mal, warum hat der Sheriff nie diese Siedlung gefunden? Also die sehen ja nicht so aus, gerade bei Costner, die sind in den Bäumen und mit so Hängebrücken und was weiß ich, das sieht nicht so aus, als ob die das alle 2 Wochen irgendwo anders wieder neu aufbauen, sondern die leben da seit Jahren.
Das brauchst du ja einfach nur abzufackeln, fertig ist das.
Ja.
Ja, und nee, die haben da einfach immer, also die leben richtig im Wald, die haben da immer so klar ihre Verstecke und ist sich dann schon ein bisschen häuslich auch eingerichtet, aber immer so, dass man, wenn Gefahr in Vollzug ist, dass man die Location auch ändern kann.
Ja, eben. Ja. Und so stelle ich mir das vor, so würde man da vermutlich leben. Vielleicht hast du noch ein paar Höhlen, wo du sagst, okay, wenn es kalt wird oder regnet, dann gehen wir in die Höhle. Aber ansonsten schläfst du da halt irgendwo um Feuer rum.
Und das Schöne ist ja in der Serie, die haben ja auch dieses Dorf Wickham, ja, das ist so ein Dorf in der Serie neben Sherwood Forest, das haben die ja richtig aufgebaut. Das sind so kleine mittelalterliche Häuser, ja, und die Häuser, die haben dann so gefühlt dann für alle möglichen Dörfer dann in der Serie gedient.
Ja, bietet genau. Sich ja auch an, ja. Aber sah auch toll aus.
Genau, das sah toll aus. Und da ist es tatsächlich so, dass dann der Guy of Gisborne und der Sheriff of Nottingham, die wissen, dass auch dieses Dorf Wickham, dass sie auch diesen hörenden Jäger anbieten, ja, und dass sie den Outlaws Zuflucht bieten. Und das wissen die und deswegen kommt die auch immer wieder in dieses Dorf und versuchen die Leute zu erpressen oder manchmal sogar auch, weiß ich nicht, das Dorf abzufackeln oder so. Das wird da schon gezeigt und das fand ich auch cool, weil so würde ich es ja auch machen als Sheriff of Nottingham. Na, wenn ihr die Leute da unterstützt, dann weiß ich nicht, dann müsst ihr bestraft werden.
Na klar, gut. Jetzt hattest du vorhin schon mal angerissen, erste Staffel, zweite Staffel, dritte Staffel. Wir haben aber natürlich ein großes Problem innerhalb dieser Serie, wobei ich das weniger als Problem sah, sondern ich habe das damals abgefeiert. Ja. Aber erzähl doch mal.
Genau, denn Michael Pratt, der Schauspieler von Robin of Locksley, der hat dann während der zweiten Staffel, oder als sie beendet wurde, hat er ein Angebot bekommen, auf dem Broadway zu spielen. Und klar, als junger Schauspieler, also die waren ja damals wirklich alle Anfang 20, ja, also noch grün. Ja. Und als junger Schauspieler denkst du dir, ja geil, Broadway, das mache ich, das ist mein Traum. Hat dann doch nicht geklappt, aber er hat die Serie verlassen. Und was hat man dann gemacht, als er die Serie verlassen hat? Dann denkst du dir, Herr Scheiße, jetzt unser Hauptdarsteller, Robin Hood, ja. Und da verlässt die Serie. Die haben ihn einfach umgebracht in der letzten Folge der zweiten Staffel. Und zwar, glaube ich, auf genau dieselbe Art, wie dann auch Robins Vater umgebracht wurde, nämlich da in diesen Steinkreis mit vielen Pfeilen drumherum und im Körper. Und
es war nicht so ein Steinkreis, aber grundsätzlich, ja, also sehr ähnliche Situation. Robin deckt den Rückzug seiner Kumpane und am Schluss von Marion und bleibt dann halt mit den letzten paar Pfeilen da und du siehst halt wirklich den Sheriff mit vermutlich die größte Ansammlung von Schauspielern, die jemals gleichzeitig in dieser Serie zu sehen ist. Ich würde sagen, so 20 normannische Soldaten gleichzeitig im Bild und alle trauen sich nicht zu Robin aufzuschließen, weil der mit seinem Pfeil natürlich eine viel größere Reichweite hat als die mit ihren Armbrüsten oder ihren Schwertern. Und irgendwann schießt er dann halt den letzten Pfeil in die Luft und dann sagt der Sheriff natürlich und zerbricht noch seinen Bogen. Vorher trauen sie sich trotzdem noch nicht ran. Und dann sagt der Sheriff eben, hier, hol den mir. Und ja, genau. Das war es dann wirklich.
Das ist schon eine coole Szene, weil die nochmal gezeigt hat, einfach, was für eine mythische Figur Robin Hood in dieser Serie eigentlich darstellt. Ne? Ja. Wie er dann so in diesen Sonnenuntergang steht und ich weiß nicht, dann halt diesen Bogen zerbricht. Das ist also schon irgendwie fast wie so ein Superheld.
Stimmt.
Ja. Und ja. Ja, genau. Und dann auf jeden Fall kam dann trotzdem eine dritte Staffel. Und was haben sie denn gemacht, Jürgen, um dieses Dilemma zu lösen?
Clevererweise am Ende der zweiten Staffel schon einen Hooded Man wieder eingeführt, der den Rest der Outlaws wieder befreit. Die sind in Wickham alle gefangen und er holt die eben da raus. Steht dann gegen Ende der Folge in Wickham auch wieder mit Pfeil und Bogen da und der Sheriff und Guy of Gisborne und seine Männer Männer natürlich alle, wer ist das? Wer ist dieser Kerl? Und damit endet diese zweite Staffel. Staffel 3 beginnt natürlich genau damit, die Aufklärung, wer dieser Typ ist, weil Hörn der Jäger sich einen neuen Hörns Sohn gesucht hat. Und das ist dann der Robin of Huntington oder Robert of Huntington, der Sohn eines Adligen. Und der übernimmt dann quasi für die nächsten 13 Folgen erst widerwillig, aber er übernimmt sie, die Rolle des Robin. Und Stück für Stück dann überzeugt er natürlich auch die restliche Bande, ihm zu folgen. Und auch Lady Marian, das ging mir persönlich dann ein bisschen arg flott, aber okay.
Wobei so richtig geküsst haben die sich ja erst in, so ja. im letzten Drittel. Also
ja,
so.
Das stimmt, aber es war schon, also, ich weiß nicht. Aber es ist ganz putzig, wie sie es halt echt versuchen. Ich weiß noch, dass alle irgendwie, also ich weiß noch, dass Scarlett dann irgendwann zum ersten Mal, ja, Robin, sagt und dann, Robert. Und die dann halt alle merken, ja, sie haben ihn als neuen Robin Hood übernommen. Man, ja.
Genau, aber in den ersten zwei, drei Folgen, da merkst du schon noch, da ist schon noch so ein bisschen Reibung und, ja. und auch Skepsis. Und das fand ich eigentlich ganz realistisch authentisch gemacht.
Ja,
dass
auf jeden Fall.
Halt, dass sie halt auch erstmal, auf jeden Fall, um nochmal zum Hintergrund der Figur zu kommen, denn es gibt ja in dieser Sage von Robin Hood, da gibt es ja wirklich zwei Überlieferungen. Ne? Einmal halt wirklich die des Robin of Locksley, der halt wirklich so ein einfacher Dorfjunge war, ja. Und dann halt wirklich des Robert of Huntington, der so ein Adliger war, der halt so ein Adelssohn war, der dann halt sich einfach davon losgereist hat. Da gibt es wirklich diese zwei verschiedenen Versionen. Und da in dieser Serie diese zwei Versionen zusammenzuführen, das war auch irgendwie ja genial. Weil man hätte ja auch einfach sagen können, ja, wir suchen uns jetzt einfach einen neuen Schauspieler und der wird jetzt der neue Robin Hood, also dieselbe Figur wie vorher. Aber da einfach so zwei Figuren da einfach diese zwei Figuren da so einzuführen, das ist genial.
Was ich daran auch noch mag, ist, dass sie sich halt auch einen wirklich anderen Typen rausgesucht haben.
Also
der neue Schauspieler ist dann eben der Jason Connery.
Genau, der Sohn halt von
blond.
Der Sohn von Sean Connery. Und da hat sich dann ja auch so ein Kreis geschlossen, weil Sean Connery, da hat er in den 70er Jahren auch schon mal Robin Hood gespielt, nämlich in dem wunderbaren Film Robin und Marian.
Ja, er hat dann auch noch Richard Löwenherz irgendwann mal gespielt. In dem nicht ganz so tollen Film. Robin Hood, König der Liebe. Aber okay.
Ja, der war scheiße.
So kann man das auch formulieren, ja. Jedenfalls hat der dann eben die Hauptrolle übernommen. Und was ich so schön finde, ist, dass sie halt wirklich versucht haben, einen anderen Charakter draus zu schnitzen. Also der Robin of Locksley ist so ein Gentleman, finde ich.
Also der steht halt gerne da, er erzählt, er hält Reden, hält Reden über die Schönheit der Natur und, das ist so ein Genießertyp, ja. Und der Robert of Huntington, das ist so ein Action-Typ, das ist so ein Hau drauf, ja. Das ist so, was, du willst mir nicht zuhören? Ja, meine Fäuste, ja, die sprechen.
Genau.
Also nicht ganz so krass. Die Rolle hat Will Scarlett in der Serie, aber schon so ein aufgeweckter Typ, so ein aufgeweckter Junge.
Ja, also sie haben echt so viel, es ging rausgeholt aus dem Wechsel der Hauptfigur.
Genau. Und das Schöne ist dann erstmal in der ersten Folge der dritten Staffel, dann ja, ist dann erstmal der Robert of Huntington. Robert of Huntington, der ist erstmal quasi alleine und er findet da, glaube ich, auch wieder der Matsch, der ist mit Little John abgehauen, ja. Mhm. Mit Bruder Tuck, gekommen. Da findet dann den Bruder Tuck im Wald und er überzeugt ihn dann, ja, ich bin der neue Robin, der halt, ich weiß es nicht, es gibt irgendein Problem und helf mir mal, die alte Truppe zusammenzubringen, ja?
Ja.
Und da kommen die dann erstmal zu, ja genau, zu Little John und Mudge. Die haben wieder so ein Müllersleben und die denken sich, ja, was willst du denn? Und genau, und dann sagt dann so Bruder Doug, ja, nee, das ist ein okayer Typ, den können wir vertrauen, und die kommt dann mit. Und meine Lieblingsszene in dieser Folge ist dann wirklich diese Schlägerei mit Will Scarlet, ja, der da halt irgendwo da in so ein Dorf da sich besäuft die ganze Zeit, ja, und sagt, wer bist du denn? Ich hau dir erstmal eine auf die Fresse. Ja. Und das geht minutenlang so.
Genau.
Das ist wunderbar. Ja, dann weiß ich nicht, das ist so in herrlichster Bud Spencer und Terence Hill Manier, verprügeln die sich über das ganze Dorf.
Alles schön choreografiert. Es geht einiges zu Bruch drumherum. Und ja, man hat das Gefühl, die haben sich reingehängt.
Genau. Und ich weiß nicht, wie es hier geht, aber in der dritten Staffel ist die Figur des Scarlet, die ist noch mal so ein bisschen aggressiver als zuvor schon. Also zuvor war das schon immer so ein skeptischer Typ, so, weiß ich nicht, so auch ein bisschen mürrischer Typ. Aber in der dritten Staffel, das haben die noch mal ein bisschen verstärkt, finde ich. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. So, der wirkte mir fast schon so wie so ein Hooligan.
Okay, ja, nee, wäre mir jetzt so nicht aufgefallen, aber es ist gut möglich. Ich habe hauptsächlich nochmal die letzte Doppelfolge geguckt. Da hat er vergleichsweise wenig Screentime. Also es wäre möglich, dass er im Rest der Staffel so ein bisschen mehr zu tun hat.
Ja, also der kommt mehr aus sich heraus, sag ich mal, ja. Ja, so auch mit mehr Sprüchen, mit mehr Gags auch teilweise. Also, ja, das fand ich ganz gut. Genau. Und ja, und in der dritten Staffel, da gibt es auch neue Bösewichte. Allen voran Galna, den heidnischen Zauberer, der schon in der ersten Staffel davor kommt, als Protégé von Lord of Clan, ja. Da ging es dann darum, dass die Marion entführt haben. Also der Clan, da kommt also der Lord of Clan, der ist eigentlich Gast, also der des Earl of Clifford oder so ähnlich, ja, Clifford. Mhm. Und genau, und dann treffen die da die Marion, die wieder zurückgegangen ist, und er verliebt sich dann in die, will die heiraten, und die will nichts mit denen zu tun haben, und die entführen die dann, und deswegen kommt dann die Bande wieder zusammen, also die Outlaw-Bande, genau. Ja. Das ist
die Band.
Genau, die Band. Und auf jeden Fall, dieser Galner, das ist, wie gesagt, der Protégé von diesem Lord of Clan. Und das ist so ein richtig schöner, böser, heidnischer Zauberer. Also richtig böse, richtig verrückt. Ja. Der kommt in 5 Folgen vor und der wird von Richard O'Brien gespielt. Und weißt du, wer Richard O'Brien ist?
Nein.
Das ist der Autor der Rocky Horror Show.
Okay, sprich, der auch dann in der Verfilmung den Butler spielt.
Genau.
Daher kam mir das Gesicht so bekannt vor. Jetzt? Okay. Ja, gut, das ergibt Sinn. Das, also gerade so, wie er sich in Time of the Wolf dann gibt, mit ständig Zunge raus und so, stimmt. Er konnte es nicht greifen, aber das passt.
Ja, genau. Der hat ja ganz viele verrückte Rollen in seiner Karriere gespielt. Und ja, aber ja, für seine, also dafür, dass er die Rocky Horror Show geschrieben hat, ist er eigentlich am bekanntesten.
Ja.
Ja, genau. Und ansonsten, ja, hast du halt auch hier wieder halt den Sheriff und den Guy und ja, genau. Und das Coole ist dann ja in der dritten Staffel, da kommt dann auch in der Folge heraus, glaube in der vierten Folge, dass der Robert of Huntington und der Guy of Gisborne, dass sie den gleichen Vater haben, ja, die sind Halbbrüder.
Ja, ja.
Da wurde nie wieder was draus gemacht, ja. Das wäre eigentlich für die vierte Staffel geplant gewesen, aber was hast du damals gedacht, als du das erste Mal gesehen hast? Was, die sind Halbbrüder?
Ich fand das sau doof.
Auch, okay.
Es gibt ja mehrere Sachen, die diese Robin Hood-Verfilmung mit Kevin Costner übernommen hat. Unter anderem haben sie ja auch Nasir übernommen, weil sie geglaubt haben, die Figur hätte es schon immer gegeben, haben sie halt nur umbenannt. Und diesen Mist mit dem Halbbruder, den haben sie auch. Und das, ich mag das einfach nicht, egal welche Serie. Also es ist ganz, ganz selten mal so gemacht, dass ich das Gefühl habe, oh, das ist jetzt aber meine Enthüllung, wow. Und es ist meistens so ein, ach ne, bitte, muss das jetzt sein?
Und ja. und ja, das war so, weiß ich nicht, das war so eine Folge, die spielte auch in so ein, ja genau, die spielte ja dann auch in so einem Kloster. Und da hat man dann die leibliche Mutter von dem Guy of Gisborne dann ja kennengelernt, die da gab es dann irgendwie ganz viel Drama, ganz viel Probleme und da ist mir entglitten, der Typ.
Wäre
Ja, und
jetzt
dann haben
interessant,
wir.
wenn das wirklich die vierte Folge wäre, dann hast du die einen anderen Autoren. Das hat dann nicht Richard Carpenter, der das fast alles geschrieben hat, geschrieben, sondern Anthony Horowitz. Wenn der sich das einfach mal so ausgedacht hat, das wäre dann natürlich sehr lustig.
Ja, ich glaube, die werden sich schon abgesprochen haben.
Wahrscheinlich, ja.
Genau. Und ja, und auf jeden Fall, da gab es dann auch nochmal 13 Staffeln. Und meine Lieblingsfolge aus der Staffel, ich weiß nicht, wie du die findest, das ist Dorf der Verdammten, glaube ich, oder Dorf der
Das
irgendwas.
verzauerte Dorf.
Ja, genau, das verzauberte Dorf, genau. Das ist auch nochmal so eine geile Folge. Der hat da einfach so ein Dorf, halt, ja, der hat halt einfach die Robin und seine Freunde, die hat er einfach unter Drogen gesetzt und dann halt einfach so eine Art fiktives Dorf da auferstehen lassen. Das fand ich ganz cool.
Muss zugeben, ich erinnere mich nicht mehr dran,
Okay.
aber glaube ich dir sofort, dass du was taugt.
Ja, genau. Und das war so eine, ja, weiß ich nicht, ich weiß nicht, das ist so. Ein paar Jahre später in Star Trek hätte man das, weiß ich nicht, so gemacht. Ja, eine Figur wird von bösen Aliens entführt und der lebt jetzt in so einer Simulation.
Ja.
So eine Folge ist das und sowas ist ja eigentlich immer ganz nett,
Ja, auf
wenn
jeden
das gut gemacht ist.
Also die haben sich nicht einfach auf ihren Sachen ausgeruht. Hätte man ja wunderbar immer, ja, statt Monster of the Week dann halt, keine Ahnung, Problemen der Woche machen können und dann immer das gleiche Ritual abziehen, Sheriff, Robin. Aber sie haben es halt ziemlich aufgebrochen. Das stimmt schon.
Genau. Und jetzt, wo wir jetzt die ganze Zeit gesagt haben, das wäre so eine Case of the Week-Serie gewesen, das stimmt, aber es gibt trotzdem so eine Art roten Faden. Also das ist jetzt nicht so wie zum Beispiel bei Star Trek The Next Generation, wo die Figuren am Ende wieder auf Reset gedrückt werden oder zwischen den Folgen, sondern die nehmen diese ganzen Erfahrungen mit und die Figuren, die entwickeln sich weiter und es wird bei späteren Folgen wieder Bezug genommen auf frühere Folgen. Und das war für die damalige Zeit, auch fürs britische Fernsehen, ungewöhnlich, finde ich.
Ja, ist es. Also ich muss zugeben, ich kenne nicht so viele britische Serien sonst noch aus den 80ern. Also die dreibeinigen Herrscher. Ein bisschen Doctor Who, aber Doctor Who fällt natürlich voll aus dem Rahmen.
Ja, Dr. Who war.
Deshalb bin ich da leider überfragt, wie das sonst so war. Aber wenn ich jetzt mit den amerikanischen Serien der 80er vergleiche, die ich kenne, das sind halt diese Action-Dinger, da gab es natürlich keine Entwicklung. Warum auch? Also.
Genau, das war die waren ja so drauf ausgelegt, dass du halt jederzeit einsteigen und jederzeit wieder aussteigen konntest.
Ja.
Und bei Robin of Sherwood, das war doch so, ich glaube, das war so wirklich eine der ersten westlichen, sag ich mal, Dramaserien, abgesehen von solchen Daily Soaps, ja, wo es so eine Charakterentwicklung gab und wo man sich später nochmal an frühere Dinge erinnert hat. Zwar konntest du klar auch bei dieser Serie jederzeit einsteigen, klar, aber das war so ein Bonus für die Leute, die jede Folge gesehen haben und dann gesagt, ha, das ist eine Anspielung auf die und die Folge.
Ja.
Das war schon ganz gut, ja.
Auf jeden Fall. Dann haben wir halt leider nach 26 Folgen das Ende.
Genau, die war nicht, ja genau, das Ende war nicht geplant, ja.
Nee.
Also die Serie endet damit, dass Marion ins Kloster geht, weil
Ja.
sie halt immer noch irgendwie so ein Trauma hat vom Tod des ersten Robins und sie hat dann gesagt, ach, ich kann das nicht, dass du ständig hier in Gefahr bist und ich hatte gedacht, du wärst tot und ich kann das einfach alles nicht mehr und pisst sich ins Kloster, ja, und die anderen bleiben zurück und so endet die Serie.
Ja,
Das ist eigentlich ein ganz cooles Ende an sich.
ich finde auch, also dafür, dass es nicht geplant war, war es ein Ende, mit dem man leben kann. Also ich lese immer, sie hätte so offen geendet, aber ja,
Nö, das ist einfach
passt
so,
schon.
das ist so ein, ja, das ist eigentlich so ein Ende. Es ist halt kein Happy End, ja. Es ist einfach so ein Ende, ja, weiß ich nicht. Wir haben uns zwar vorher noch unsere Liebe geschworen, jetzt das erste Mal so richtig, aber ich kann es nicht mehr und ich will
Ja,
nicht mehr. ich gehe ins Kloster.
Sie haben das auch echt ganz gut gemacht, weil er halt dann wirklich ihr versprechen muss, sie nie allein zu lassen in dieser letzten Doppelfolge. Dann passiert natürlich prompt genau das, dass er gezwungen ist, weil er sie retten will oder weil er sie halt in Sicherheit bringen will, schickt er sie mit Matsch dann weg. Und ja, dann hört sie halt irgendwann oder sieht sie irgendwann den toten Körper von Robin oder glaubt, das ist der tote Körper von Robin. Und daher zieht sie halt an den Schlussstrich und sagt, das halte ich nicht nochmal aus. Also es ist wirklich im Rahmen einer solchen Serie gut hergeleitet und es ist ein Ende. Für mich, das passt schon.
Genau. Ja, und wir hatten eigentlich für die vierte Staffel, hatten sie ja geplant, also wie gesagt, die Story um Robin und den Guy of Gisborne weiterzuspinnen, also dass dann auch der Guy das erfährt und das auch so beenden. Ich glaube, die hatten auch, glaube ich, auch eine Heirat geplant und der Belem sollte wiederkommen und ganz, ganz viele Pläne und die waren auch, und da wurden auch schon Drehbücher geschrieben und alles drum und dran. Problem war, die Produktion Firma, die ich vorhin schon erwähnt habe, ja, Goldquest, die hatten in der Zwischenzeit auch so gedacht, wir hatten hier auch schon so ein paar, Kritikerlieblinge produziert, die haben ganz gut Geld gebracht und jetzt wollen wir in Hollywood, ja, wir wollen richtig in die Hollywood-Produktion, ja, und die haben dann Flops hingelegt wie, also halt solche Filme wie Absolute Beginners oder Revolution, komplett Flops und da ist ihnen dann so ein bisschen das Geld ausgegangen und das Geld, das hätten sie eigentlich auch für Robin of Sherwood gebraucht, aber da war kein Geld mehr da und deswegen ist die Serie geendet.
Genau.
Also so wirklich kurz vor knapp, ja, es war alles geplant, alles geschrieben, alles organisiert und dann kommt die Produktionsfirma und sagt, ja, sorry Leute, wir haben kein Geld mehr. Was machst du denn dann?
Naja, der Richard Carpenter, also das Mastermind, hat eins seiner Drehbücher genommen, Knights of the Apocalypse, das hätte wieder so eine Doppelfolge werden sollen, und hat daraus dann einen Film machen wollen. Also hat das umgeschrieben zu, ja, sagen wir mal 90 Minuten Film und ist damit dann hausieren gegangen. Aber es hat einfach nicht hingehauen. Also Carpenter ist 2012 gestorben und das Skript ist dann tatsächlich 2016 als Hörspiel aufgenommen worden von den Originalstimmen.
Und ich glaube, es gab dann ja noch, und das war so ein großer Erfolg, dass die, glaube ich, noch ein, zwei weitere Hörspiele und auf jeden Fall noch weitere Hörbücher noch produziert haben mit den einzelnen Schauspielern. Also das ging, glaube ich, bis 2020 sogar. Also
ja, es ging auf jeden Fall eine ganze Weile. Ich weiß nicht, ob es nur zwei oder drei waren. Es kann auch fünf gewesen sein. Also es war eine ganze Latte noch an so Dingern. Und der Nicholas Grace, also der Sheriff, der war dann in einigen Hörbüchern dann die Stimme. Also
genau.
Die haben echt noch einiges da rausgeholt. Ja. Ich habe vorhin gesagt, dass der ganze Cast dabei war. Das stimmt leider nicht ganz, weil natürlich leider der Guy of Gisborne Schauspieler schon tot war. Ja. Der ist nicht besonders alt geworden. Der ist 43 Jahre alt geworden und ist dann 2003 gestorben. Daher habe ich tatsächlich das große Problem, weil ich die Stimme von dem Guy of Gisborne eben auch im Original halt so toll finde, dass jedes Mal, wenn der dann in diesem Hörspiel dran wäre, dann bin ich halt völlig raus, weil ich immer denke, das ist er nicht. Ja. Das ist ein bisschen schade, weil sie sich echt bemühen. Also die Stimmen sind toll. Sie haben ein bisschen Probleme, meiner Meinung nach, bei Knights of the Apocalypse noch mit den Effekten. Die neigen dazu, die irgendwie mal so einfach so drüber zu legen und zu hoffen, das wird schon irgendwie klappen. Aber die Geschichte an sich ist halt wirklich einfach ein Drehbuch von Robin of Sherwood und kann man wunderbar weghören.
Hast du, ich habe es jetzt nicht gehört, worum geht es denn im Drehbuch?
Das ist, ich nehme an, es wäre als Doppelfolge wirklich dann auch in der Tradition gewesen und die ersten zwei Folgen von Staffel 4 gewesen, weil Marion da wieder aus dem Kloster rauskommt.
So.
Aber das weiß ich halt nicht, ob es in den Originaldrehbüchern schon drin war oder ob sie es dann in den Film quasi geschrieben haben. Das spielt zur Zeit, als König John tatsächlich exkommuniziert wurde, was ich nicht wusste, aber er ist tatsächlich, ich glaube, 1209 exkommuniziert worden. Auch da haben sie sich wieder bemüht, halt ein reales Ereignis reinzubringen. Also es muss innerhalb dieser Serie in den vier Staffeln dann ungefähr 10 Jahre vergangen sein. Und dann ist natürlich das große Problem, dass wenn der König exkommuniziert wurde, praktisch die komplette Verwaltung stillsteht. Also niemand darf ja mehr mit ihm zusammenarbeiten, weil er sich ja dann mit einem Ketzer zusammentut. Und entsprechend kommen
herrscht dann Anarchie.
Genau, richtig. Und diese Knights of the Apocalypse, das klingt jetzt so schön düster, aber die haben tatsächlich überhaupt nichts mit schwarzer Magie oder sowas zu tun, sondern das ist so ein Bund, unter anderem natürlich mit Guy of Gisborne, der dann versucht, die Macht erst im Geheimen und dann im Laufe der Folge immer offensiver an sich zu reißen. Und okay, ja, natürlich versuchen sich die Outlaws dagegen zu stellen und es gibt dann ein paar Verbündete, mit denen man nicht unbedingt so gerechnet hat, weil die natürlich alle versuchen, irgendwie alles nur noch am Laufen zu halten. Also ist wirklich sehr gut gemacht und die Idee ist toll.
Okay, mal gucken, ob ich das irgendwie noch herbekomme. Ja, aber du hast gerade was angesprochen, das finde ich total interessant. Wir haben vorhin gesagt, die Serie fängt irgendwo im Jahr 1180 an und dann, jetzt sind wir schon im Jahr 1209. Das sind nach Adam Riese 29 Jahre. Und
ja, auch, wobei ich muss und dazu sagen, 1180 war Robin der Junge. Also er springt innerhalb der ersten Folge schon hoch.
Ja, aber trotzdem hast du in dieser Serie trotzdem immer so ein paar Jahre dazwischen oder soll es zumindest sein und trotzdem sind das immer die gleichen, die um mich ausspielen.
Ja, irgendwo sind Grenzen, so, das ist richtig.
Das ist so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, also das ist halt nicht so ja eng skaliert, das weiß ich nicht. Eine Staffel, eine Staffel ein paar Monate in der Serie sind, sondern halt wirklich Jahre. Und daher finde ich das tatsächlich gar nicht so schlimm, wenn zum Beispiel sich dann der zweite Robin und die Marion sich dann irgendwann lieben, weil das sind ja ein paar Jahre vergangen.
Ja. Das stimmt auch wieder, ja.
Das ist also,
kann man gelten lassen, na gut.
Ich meine, wenn du da, weiß ich nicht, Tag ein, Tag aus da im Wald da zusammenlebst, ja, kann man ja dann ja auch mal, ist da sonst niemand, ja? Da kann man auch mal miteinander auch mal ins Bett.
Eins noch bei The Knights of the Apocalypse, was mich ein bisschen gestört hat. Sie haben von Clannad das Titelstück lizenziert, aber alle andere Musik ist neu. Aber so nah an Clannad dran, dass du denkst, okay, das ist jetzt das Battle-Thema, das haben sie dann einfach ein bisschen verändert. Also die Instrumentierung ist gleich und quasi immer der Rhythmus oder halt so ein paar Noten und dann gehen sie halt ein bisschen drumrum.
Also die haben dann also nicht versucht, also halt was Cooles zu machen, sondern also neue Musik zu machen, sondern die alte Musik zu kopieren.
Korrekt.
Ja, das ist doof. Also weil entweder du lizenzierst das oder du machst was komplett Neues, was Eigenes.
Also es funktioniert schon im Rahmen der Serie, weil du natürlich mit solchen Klängen rechnest, aber das hört sich ja ein Fan normalerweise an. Sprich einer, der die drei Staffeln kennt, der den Soundtrack kennt. Und wenn du dem dann kommst mit, das klingt jetzt so ähnlich, aber ihr wart zu geizig, dann ist es ein bisschen doof.
Ja, das wird auch bestimmt nicht so teuer gewesen sein.
Ich meine, kann mir auch nicht vorstellen, 2016 Clannad, also.
Ja gut, ich meine, die einzelnen Mitglieder, die haben dann ja noch eine mega Karriere gemacht, so ist es nicht. Also Amaya Brennan und Enya und so, ja, das sind ja alles bekannte Musikerinnen
in den
letzten Jahrzehnten gewesen. Also. Aber Clannad selbst, das ist ja so eine Familie, ne? Und weiß ich nicht, also die werden jetzt bestimmt keine Bon Jovi-Kasche aufgerufen haben.
Vermutlich nicht.
Ja, und ansonsten, genau, die ist dann auf jeden Fall die Serie ist dann nach drei Staffeln geendet und ja, wie ist denn dein Fazit zur Serie? Also, es kommt ja schon ein bisschen raus, du liebst die Serie sehr.
Ja, richtig. Genau. Ja, es ist schwer zu beschreiben. Ich war halt natürlich im richtigen Alter für sowas. Wie gesagt, die muss ich gesehen haben mit 12 bis 15. Und grundsätzlich war ich sowieso für Fantasy empfänglich. Ich hatte also kein Problem mit diesem Hearn the Hunter oder sowas.
Und ich glaube, das Interessante ist dann ja, wenn wir sagen, deutsches Fernsehen in den 80ern, die Serie muss das so dermaßen aus dem Rahmen gefallen sein, weil ansonsten hattest du ja, wie du sagtest, sowas wie Colt für alle Fälle. Aber dann halt auch sowas, weiß ich nicht, wenn wir sagen ZDF, auch sowas wie die Schwarzwaldklinik, da muss ja, Robin of Sherwood, das muss ja wie von einem anderen Planeten gewesen sein.
Ich gucke hier gerade mal parallel über Google Serien nach Sendern, ZDF 1984. So, da gab es dann Waldheimat, Tom und Jerry. Es gab immerhin Die Bären sind los, großartige Serie. Hätten Sie heute Zeit für uns, Die Pyramide, Lach doch mal wieder. Also, ja, es dürfte ziemlich aus dem Rahmen gefallen sein. California Melody sagt mir jetzt nichts. Das hier könnte dir gefallen, Reisebilder aus der DDR.
Was haben die dann gezeigt? Weiß ich nicht. Graues Karl-Marx-Stadt mit eingefallenen Häusern oder was?
Sie haben es tatsächlich aufgelistet. Am 6.2.84 Naumburg, Stadt zu Utahs Füßen. Aber dann kommt hier auch wirklich ein Colt für alle Fälle, locker vom Hocker. Also ja, die Serie dürfte sehr aus dem Rahmen gefallen sein. Richtig. Wobei mir das damals nicht so aufgefallen ist. Ich habe alles geguckt, was ich durfte. Schlicht und ergreifend.
Da kann man ja froh sein, dass die Serie geschnitten war. Sonst hättest du die nämlich gar nicht gucken dürfen, weil die haben wir ja noch gar nicht drüber geredet. ZDF, die haben damals ganz schön rumgeschnitten in der Serie. Also alles, was irgendwie in entfernt actionreichere Gefilden war oder wenn dann zum Beispiel in der dritten Staffel Kalner seine Beschwörungen gemacht hat, das wurde rigoros alles rausgeschnitten.
Du hast mich im Vorfeld gefragt, wie sich das angefühlt hat und ich kann es dir heute nicht mehr sagen, weil das einfach normal war.
Ja.
Auch in anderen Serien wurde geschnitten, weil das halt irgendwie in dieses Muster da reinpassen musste, zeitlich. Und was die hier geschnitten haben, also auf den DVDs und den Blu-rays, sind natürlich jetzt die ungeschnittenen Fassungen, sprich ständig ist die deutsche Synchro unterbrochen durch einen englischen Satz, bis es dann wieder weitergeht. Und manchmal sind es mal 2-3 Minuten am Stück, aber meistens fehlen halt einfach, keine Ahnung, wenn ein Schwert dann irgendwo durchgestochen wird, aber auch das sieht man nicht. Das ist ja sowieso das Lustigste an der Serie. Jetzt beim Wiedersehen ist mir das aufgefallen. Robin tötet die Leute praktisch immer, indem er dann von der Seite kommt und das Schwert in sie reinrammt, so quer, und dann wieder rauszieht und nichts auf diesem Schwert zu sehen ist. Aber gut, auch das ist dann halt, na gut, das ist halt 80er. Aber ja,
das ist das ist natürlich, sonst hätten sie in England Probleme bekommen, wenn sie dann noch Blut gehabt hätten. Ja, das wurde ja auch im England im Vorabendprogramm, glaube ich, samstags oder sonntags auch um 17:30 so in dieser Zeit ausgestrahlt. Und da, sie haben wirklich Probleme bekommen. Also,
aber ich würde wirklich gerne mal die geschnittene deutsche Fassung nochmal sehen, einfach um beurteilen zu können, wie die funktioniert. Weil ich jetzt gerade bei, wie gesagt, das Letzte, was ich jetzt gesehen habe, waren die beiden Folgen The Time of the Wolf, also die letzten beiden Folgen der dritten Staffel. Und da ist es schon extrem auffällig, weil natürlich dieses ganze wirklich tiefschwarze Magie rausgeschnitten wird.
Genau, und ich kann mir auch vorstellen, dass du dann vielleicht damals davor gesessen hast, also nicht als Kind, aber vielleicht so in unserem Alter, als Erwachsener. Und du dir denkst, das macht doch jetzt alles gar keinen Sinn und die waren doch vorher erst da und jetzt da? Hä?
Ich habe versucht, mir das vorzustellen und dann immer so, okay, wenn das fehlt, dann wäre das hier ja der Anschluss. Aber ich kann es dir echt nicht sagen, wie das gewirkt hat. Für mich damals kein Problem, heute kann ich es mir nicht vorstellen, wie das klappen soll.
Ja, also deswegen, das ist so das, wo ich das auch damals auf DVD geguckt habe. Und ich war da auch so ein bisschen überrascht, wie viel da rausgeschnitten wurde. Ich denke mir, Mensch, wie muss das damals gewirkt haben?
Ja, es ist ja gar nicht mal so viel. Also es sind 5 Minuten, glaube ich, immer so im Schnitt. Lass es mal 6 Minuten sein. Aber das, während der Neufassung jetzt mit dem englischen Ton, da fällt dir schon verdammt viel auf.
Ja, so zum Beispiel auch im Pilotfilm, da zum Beispiel die ganze Schlussszene mit diesem Gold, also mit diesem silbernen Pfeil, den sie dann ja an Hörn übergeben, der ist zum Beispiel auch komplett rausgeschnitten. Das ist also, da wurde teilweise auch Handlungsrelevantes geschnitten, wo du gedacht hast, okay, und wieso, ich stelle mir das vor, ich hätte das damals geguckt als Erwachsener, aber euer Auftrag war doch jetzt für diesen Hörn, diesen silbernen Pfeil zu beschaffen. Warum gibt ihr den nicht zurück?
Ja, das stimmt.
Ja, genau. Ja, genau, also das ist so, gut, ZDF damals, 80er Jahre, die haben
häufiger. Aber also wer will, die ersten beiden Folgen gibt es auf schnittberichte.com. Da kann man sich das mal angucken. Also sie haben es nicht für alle Folgen gemacht, aber da ist es wirklich haarklein, man kennt die Seite ja, haarklein aufgeführt, was da so alles fehlt. Mal sind es ein paar Sekunden, mal dann wirklich 2 Minuten oder sowas. Aber meiste sind so 2-3 Sätze einfach.
Gibt es sonst noch was über die Serie zu erzählen? Also wir waren gerade dabei. Also hier scheint sie ja offensichtlich zu gefallen.
Ja. Und dir?
Ja, bei mir ist so, ich habe das damals gesehen, das war so diese Zeit, wo ich gerade auch so in dieser Lab-Mittelalter-Szene so drin war. Und da kann man sich das gut vorstellen, dass diese Serie so viele Knöpfe bei mir gedrückt hat. Also angefangen bei der Musik, bei der Kleidung, bei den Kostümen, bei den Schwertkämpfen, dass die gereitet haben und alles um und dran. Ja, das hat so viele Knöpfe für mich gedrückt, das glaubt man gar nicht. Ja, also dahingehend auch so in dem Sinne eine nostalgische Serie für mich, weil sie damals zu meinem Leben fantastisch gepasst hat. Ja, also halt auch zu meinen restlichen Interessen. Ne? Und auch heute ist es, also es ist nicht meine Lieblingsserie, da gibt es noch ganz andere, ich sag mal Babylon 5. aber wenn ich jetzt mal so überblicke, was Serien der 80er Jahre betrifft, ist die schon ziemlich weit vorne. Weil die Serie, die ist so gut wie nicht gealtert. Also gerade wenn man die auf Blu-ray sieht und dann siehst du dann plötzlich diese ganzen Details und von den ganzen Burgen und wie die Burgen ausgeschmückt wurden. Und oh, da kann ich mich reinlegen, ja. Da habe ich meine helle Freude dran.
Ja, doch wunderbar. Ja, genau. Kannst du mit der DVD jetzt immer, Quatsch, mit der Blu-ray immer wieder tun, dich reinlegen.
Ich könnte mich jetzt wirklich in die Badewanne legen und die Blu-ray ist auf mich drauflegen. Ja. Genau. Nein, auf jeden Fall, also auch was die Storys betrifft, das ist jetzt nicht so eine High-Fantasy, wie man sich das heute vorstellen kann. Es ist schon sehr grounded, sag ich mal, schon sehr auf dem Boden geblieben, aber halt immer mit diesem besonderen Extra, so, weiß ich nicht, immer nochmal, dass es halt nicht langweilig wird. Also es ist ja nicht so, dass da jetzt Fantasiewesen kommen und Drachen und so, das nicht. Es ist halt schon auf dem Boden geblieben, aber immer noch Fantasy-mäßig genug, dass es einen in der dass es einen in eine andere Welt entführt.
Auf jeden Fall. Ja. Also man muss natürlich dazu sagen, die Action oder sowas von damals ist natürlich mit heutigen Serien nicht vergleichbar, aber die schwingen alle Schwerter. Sie kämpfen wirklich sie haben ihre Muster, die sie da abspulen, aber es ist halt wirklich was los.
Die haben das alles mal trainiert.
Ja. Also. Und auch die Kämpfe, wenn sie dann sich prügeln, das sieht halt nie so billig aus, als ob sie daneben hauen oder so. Es ist für die 80er fantastisch gut gealtert.
Genau, und das ist halt einfach. Und vor allem, das finde ich ja auch nochmal ganz schön, da ist selbst die Marion, also selbst diese Rolle der Marion, das ist so eine wunderbar progressive Rolle, ohne dass es nervig wird. Ja? Also schon in der dritten Folge, in der ersten Staffel, da geht es dann ja darum, Marion, das wird so gefährlich, bleib mal lieber hier, ja. Und dann protestiert die da sehr lauthals und sagt dann, hä, was? Ich bin doch hier nicht nach Sherwood gekommen und nur damit ich für euch das Küchenmädchen bin, ja. Und dann, und ab dann ist sie wie selbstverständlich bei den Abenteuern mit dabei und weiß ich nicht, tut ebenfalls Bogenschießen und alles drum und dran. Und das ist wundervoll, dass sie halt einfach so gleichgestellt zu den anderen Figuren ist.
Ja, das stimmt.
Ja, und ich weiß nicht, und das ist mir auch nochmal aufgefallen beim Wiedergucken der 26 Folgen, also gerade auch bei der ersten zwei Staffeln. Es ist zwar so, dass Robin und Marion da zusammen sind und da tatsächlich sehr schnell zusammenkommen. Also die heiraten, glaube ich, schon am Ende der Pilotfolge. Aber das ist selten wirklich ein Thema. Also es ist nicht so, dass die da ständig irgendwie Händchen halten, rumdurteln oder so, sondern in sehr vielen Folgen gehen die eigentlich so normal miteinander um, so dass man denken könnte, die sind gar nicht zusammen. Also so dass man denken könnte, die sind nur befreundet oder so. Und das fand ich eigentlich auch sehr angenehm beim Gucken, dass sie da, dass sie so einen Umgang miteinander haben. Ja, wir sind zusammen und wir haben auch unsere romantischen Momente, aber so im normalen, ich sag mal, Alltags-Outlook Geschäft, ja, waren wir so eine Professionalität zueinander. Das fand ich eigentlich ganz angenehm.
Ja, nee, die Figur ist toll geschrieben.
Und ja, weiß ich nicht, also es gibt da, also den einzigen Kritikpunkt, den ich an der Serie tatsächlich hätte, was Figuren betrifft, das ist tatsächlich so der Bruder Tag, weil der, also noch mehr als Nasir, steht er einfach immer nur dabei.
Ja, also der, ja, naja, Also
ab und an sorgt er mal für so eine, weiß ich nicht, also halt für so eine Ablenkung oder so. Mhm. Aber der steht meistens nur dabei und redet.
Ja, er ist nicht nun mal der Gottesmann. Also ich meine, er kämpft schon auch ab und zu mal, gerade wenn sie im Lager dann gegeneinander kämpfen. Ja. Da ist er auch gerne mal bei diesem Stockkampf mit dabei. Aber ansonsten ist er halt so, ja, der Beichtvater von Lady Marian und ist hauptsächlich genau. Deshalb da. Und dann ja. Halt um die Leuten beizustehen.
Genau, das sprichst du noch was an. Was ich so ganz toll finde in dieser Serie, das ist wirklich dieses Bonding unter den Figuren miteinander, dass man sieht, dass, wie die miteinander immer wieder trainieren, wie die miteinander Späße machen, wie die miteinander einfach leben. Ja, also das ist ja wirklich so eine schöne Gemeinschaft, ja, die man in späteren Verfilmungen, finde ich, so nie wieder so gesehen hat, ja. So authentisch gesehen hat. Verstehst du, was ich
meine? Ja, würde ich auch unterschreiben, absolut.
Ja, das ist so, das begeistert mich immer wieder aufs Neue und das bringt auch dir als Zuschauer die Figuren auch näher und die Beziehung der Figuren untereinander und das ist einfach toll.
Ja, also soll man vielleicht zum Abschluss sagen, Leute, guckt sie euch an?
Yeah. Naja, ja, ich sag mal so, ne, wer die Serie nicht gesehen hat, der hat die beste Serie der 80er nicht gesehen.
Nur kein Druck, aber, ne?
Ja. Ja, ich meine, die kann man ja, glaube ich, sogar auf Amazon oder so, auf dieses Freebie, kann man da die nicht auch gucken?
Kann ich dir nicht beantworten. Ich weiß, dass sie mal auf irgendeinem Streaming-Anbieter tatsächlich regulär drauf war. Ich weiß nicht, wie sie jetzt gerade ist.
Ja.
Ich auf jeden weiß, Fall die, dass es auf YouTube tatsächlich einen Kanal gibt, der die auf Deutsch gerade komplett drauf hat. Ist dann halt ständig mit Werbung unterbrochen, YouTube halt, aber theoretisch geht's.
Also, und selbst wenn die ist eigentlich ständig immer in irgendeinen Streaming-Anbieter, ist die immer irgendwo. Also es ist schon auch so eigentlich interessant für so eine 80er-Jahre-Serie, dass sie ständig irgendwo verfügbar ist, weil das haben wir ja leider bei vielen anderen 80er-Jahre-Serien leider nicht. Gerade auch bei britischen Serien ist schon eigentlich interessant. Also
eigentlich nur wir gut zu finden. Oder sie wird anscheinend nicht nur von uns nachgefragt.
Ja. Gut, mein lieber Jürgen.
Genau.
Dann
kommen wir zum Ende.
Genau, haben wir. Also wir haben jetzt wirklich lange geredet und ich hoffe, es hören uns noch ein paar Leute zu.
Ja, bestimmt. Wenn nicht, sind sie selber schuld. Nein, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch.
Ja, und mir genauso. Also da nochmal vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, also das war jetzt mein allererster Podcast, ja, also ich hoffe, das hat man mir jetzt nicht angehört, aber wahrscheinlich doch.
Also ich kann dich nur loben, es hat hervorragend funktioniert. Ich danke dir.
Ja, da würde ich sagen, ist vielleicht nicht das letzte Mal, oder?
Ich gehe davon aus, genau. Und ihr da draußen könnt uns ja mal Bescheid geben, was ihr davon haltet, über Filme und Serien zu sprechen. Mal abgesehen von den Anime-Serien, die meine Kollegen ja so besprechen. Es gibt so viele schöne Sachen da draußen. Und mal ein bisschen könnten wir drüber reden.
Ich hätte einen ganzen Berg voll. Ich hätte einen ganzen Berg voll von wunderschönen alten Serien. Wir könnten ja zum Beispiel mal über die wunderbare Lucky Luke-Serie mit Terence Hill sprechen. Oh, ich liebe diese Serie so abgöttisch, ja.
Das müssen wir uns dann überlegen. Diese Aufnahme hier beenden wir vielleicht an der Stelle erstmal. Wir verabschieden uns mit einem, keine Ahnung. Tschüss, danke und bis zum nächsten Mal. Adieu, klingt gut. Tschüss.